Unser heutiges Buch heisst Feuchtgebiete, geschrieben von der Charlotte Roach, erschienen im Dumont Verlag im Februar dieses Jahres. Charlotte Roach ist Deutsche mit britischen Wurzeln, Jahrgang 1978 und schon 2002 von der Zeitschrift Emma als Verkörperung vom neuen Feminismus gefeiert worden. Sie selber bezeichnet sich abwechslungsweise als Moderatorin, Produzentin, Sängerin, Schauspielerin, Sprecherin und Schriftstellerin. Eins muss man bei diesem Buch vorausschicken. Wenn man den Medien Glauben schenkt, hat kein Buch im deutschsprachigen Raum den Frühling so abgerundet wie der Debütroman von Charlotte Roach. Publizierte Zahlen auf Wikipedia sprechen für sich. Anfangs Mai über 500.000 Mal verkaufte Exemplare. Und der Roman ist weiterhin unangefochten auf der Spiegel Hardcover Bestsellerliste an oberster Stelle. Das Buch also, das in Massen über den Ladentisch geht und im Moment intensiv besprochen und thematisiert wird und das auf allen möglichen Kanälen, von seriösen Kulturbeilagen über Blogs bis zu YouTube. Um was geht's? Helene Memel, eine 18-jährige Frau, liegt im Spital auf der proktologischen Abteilung oder von der Helene auch Darschabteilung genannt und wartet auf einen operativen Eingriff. Grund für die anstehende Operation sind einerseits Hämorrhoiden und andererseits eine missglückte Analrasur, die zu einer Verletzung im Anusbereich, genannt Analfissur, geführt hat. Die Verletzung tut höllisch weh und man denkt selber schuld, das hast du jetzt von deinem gedankenlosen Rasurzwang. Helene ist aber nicht unbedingt unglücklich über den Spitalaufenthalt. Sie lernt Robin kennen, einen pflichtbewussten, aber begehrenswerten Krankenpfleger, der das Leben im Spital erträglicher macht und geduldig ihren Ausführungen zum Thema «Meine Vorstellungen über die Hygiene» schockiert beisteht. Nebenbei darf auch der dankbare Job übernehmen, ihren Sarg zu fotografieren, damit sie selber über das Resultat der Operation sich ins Bild setzen kann. Mit ihrem Spitalaufenthalt ist aber auch die Hoffnung verbunden, dass sich ihre geschiedenen Eltern am Spitalbett begegnen und in der Sorge um ihre Tochter wieder zusammenfinden. Weil das elterliche Verkuppeln nicht ganz einfach ist und sie schnell wieder gesund wird, plant sie, den Aufenthalt künstlich in die Länge zu ziehen und scheucht sich auch nicht davor zurück, sich zu dem Zweck selber zu verletzen und den Arzt über ihren Krankheitsverlauf anzuschwindeln. Um das lange Warten auf die Versöhnung zu überbrücken, züchtet sie Avocado-Kern, sogenannte Bio-Dildos, und plappert, und jetzt sind wir beim aufregenderen Teil vom Buch, über ihr hygienisches, abenteuerliches Leben als Teenager, mit Sauberkeitsvorstellungen, die, wie soll man so sagen, sich weit ab vom gesellschaftlich akzeptierten Mainstream bewegen. Wie ans Böses. Die Handlung von Feuchtgebiet ist nur ein Nebenschauplatz. Es geht um vieles mehr, nämlich um Tabus und Skandal. Wobei der Skandal auf ganz natürliche Art und Weise daherkommt in Form von unterschiedlichen Körperausscheidungen, Bakterien und Gerüchen. Charlotte Roach beschleunigt ihrem Roman von 0 auf 100. Schon innerhalb der ersten zwei Seiten steckt sie ihre Lieblingsthemen zielstrebig ab. Hämorrhoiden, Analsex, Intimrasur, Körpersaft und weibliche Körperpflege. Detailliert werden Rasierzwänge im Intimbereich hinten wie vorne, unten wie oben beschrieben und die Autorin nimmt genüsslich in Kauf, dass sich der Leser schon mal leicht anfängt zu häkeln, bevor er so richtig in Fahrt kommt. Was sich aneinander reiht, ist eine Ansammlung von Bekenntnissen, die gezielt an die persönliche Ekelgrenze stoßen, zum Beispiel wie das Essen von eintröchnetem Menstruationsblut oder Eiter von dicken Gesichtsbücken. Sie macht aber auch keinen Hehl daraus, dass sie gern die appetitlichen WCs von Autobahnraststätten aufsucht und sich auch nicht davor scheucht, mit ihrer Vagina die WC-Brille abzuputzen. In ein anderes Kapitel gehört auch die Erfahrung, die sie macht, als sie im Drogenrausch Erbrochenes wieder isst, nur um ihre im Erbrochenen aufgelöste Drogen erneut zu konsumieren. Bei Charlotte Roach lässt sich das nachlesen, was einem vorher noch nie begegnet ist. Zum Beispiel das Gefühl, das entsteht, wenn Hämorrhoiden auf den haarfeinen Riss in der Rosettenhaut drücken, die entzündet ist und tierisch blutet. Doch an Schmerzen ist sich die tapfere Helene gewöhnt. Sie hat sich mal beim Pullover abziehen ein Brustwarzen-Piercing ausgerissen. Es lässt sich erahnen, dass Geschichte auf der Ebene von der Story oder der Personen nicht gross überzeugt. Das muss sie auch nicht. Die Qualität des Buchs ist das laute Nachdenken über den grassierenden Hygienewahn, über tabuisierte Körperflüssigkeiten, die im gleichen Atemzug mit Sex- und Masturbationspraktiken erwähnt werden. Zudem beschreibt sie weibliche Bordellpsyche und pornografische Fantasien, die man aus den Federn von einer Frau in dieser Form nicht sehr häufig liest. googelt man durchs Internet, stellt man fest, dass Feuchtgebiete unglaublich polarisiert. Zum Beispiel wird es demonstrativ totgeschwiegen von Literaturkritikern, wie zum Beispiel von der Elke Heidenreich. Oder in der Taz Online wird es als feministische Hommage hochgejubelt. Oder in der NZZ wird es verhöhnt, weil pädophile Neigungen anspricht. Politisch interessant ist auch ein Beitrag in einem Blog, den ich gefunden habe, ich zitiere, das Buch macht Front gegen die allgegenwärtige kapitalistische Zurichtung der Frauen zum makellosen, auf die Begehren der Männer und des Marktes ausgerichteten Objekts. Was ist Feuchtgebiete? Propaganda für eine alternative Körperpflege, eine billige Masturbationsvorlage oder der Beginn von einer neuen Bewegung, die auch schon mit dem lustigen Titel Sexpositiver Feminismus umschrieben worden ist. Entscheidet doch selber, nach einer kurzen Pause steigen wir in die Diskussion ein. Gut, guten Abend miteinander, die Literaturrunde auf Radio Lora. Also, dass Eva nicht dabei ist heute Abend, hat eigentlich nichts mit dem Buch zu tun, sondern damit, dass sie einen anderen Termin kann. Aber dafür haben wir einen Spezialgast für angekündigten Sascha. Willkommen, die erste Frage an dich. Aber respektive, ich muss noch mal ein Zitat einstreuen. Thomas Roach sagt, mir ist irgendwann klar geworden, dass Mädchen und Jungs unterschiedlich beigebracht kriegen, ihren Intimbereich selber zu halten. Jetzt frage ich dich, wieso verkauft sich ein Buch mit dem Stoffhintergrund über eine halbe Million Mal? Spontan.
Ja. Ja. Ganz spontan, weil irgendwie der Trend hin zu zur ganzen Rasur geht, sozusagen. Ich glaube, dass in dem Buch gibt es verschiedene Tabubrüche. Sicher einer davon, also am reizvollsten, ist jetzt, wieso man das eigentlich liest. Ist sicher der, dass man sagt, ja, da stellt sich jemand auf Position, das ganze Hygienezeug, also die Perspektive, dass das ganze Hygienezeug ziemlich übertrieben wird oder ziemlich krass wird, dass irgendwie eine pornografische Darstellung ausschließlich mit, immer mit Ganzkörperrasur verbunden ist, oder auch bei Männern mittlerweile, ich weiß nicht, der Roman Kirchberg hat sich ja auch beirasiert irgendwann mal. Und so Zeug. Das macht einen Anreiz sicher aus, dass man weiß, von was sie spricht, wenn sie davon spricht. Oder wenn sie von dem Tabubruch spricht, wenn von dem Tabubruch spricht, weiß man sehr schnell, was gemeint ist. Ich weiß nicht genau, wieso das so viele Seiten klingt. Es gibt nochmal ein Element drin, sprachliches, wo verschiedene Tabubrüche begangen werden, irgendwo. Aber zumindest mal auf dieser Ebene, also auf dieser ganz konkreten Ebene, denke ich, dass das Thema irgendwie sehr grosse gemeinsamer Nenner hat, weil irgendwie Styling der Wiese, die ganze Mode irgendwie zu dem cleanen, entharten Ding tendiert. Also insofern, ja, es ist nicht bei einer Rasur, oder? Also, irgendwo.
Gut, es ist ja nicht das erste Buch, wo das Thema aufgreift, aber liegt auch echt an der Autorin zum Beispiel, die sehr präsent ist in der Öffentlichkeit, auch sicher eine hohe Glaubwürdigkeit hat als Provokateurin, oder ist das wirklich die Qualität vom Buch, oder ist sogar beides der Fall?
Also, ich möchte dazu noch etwas sagen, noch nicht auf die Autorin kommen. Ich denke, es ist ein Thema, das uns seit dem ersten Schnuff, den wir da haben, begleitet, oder? Unser Körper mit seinen Ausscheidungen, und wo einfach das Thema bekannt ist, ein Thema, aber auch tabuisiert ist, ein Thema, das intim ist, ein Thema, wo man über viele Sachen mit niemandem redet, oder? Und nachher so das stille Schmunzeln und einfach das Wiedererkennen und das, so, dass jemand so frech ist, das so auszudrücken. Also, ich habe mich daran erinnert, ich habe kürzlich gehört, dass es das neue Lehrmittel gibt, das unglaublich Erfolg hat in Amerika, wo es darum geht, zum Beispiel das Thema ist rund um das Stinken. Oder rund um das Verdauen. Oder rund um einen Kot, oder? Und da wird ganz viel biologisch, physikalisch, chemisch gezeigt. Und das ist ein totaler Reisser bei den Kindern. Die sind dermaßen fasziniert von dem. Und das steckt uns immer auch noch ein bisschen drin, oder? Gewisse Faszination, gemischt noch ein bisschen mit Ekel und so. Und das ist schon auch immer so gewesen, also gerade in der mittelalterlichen Literatur, das kommt ganz viel vor, oder? Also, wo wirklich sehr derb, einfach nichts ausgelassen wird, Ja, man hat sich an ein Buch erinnert, wo so eine Flohbande sich auf verschiedensten Körper und vor allem auf Frauenkörper umtreibt. Und da kommt natürlich auch alles das vor, oder? Und das wird dann genüsslich, wird das ausbreitet und es hat dann gezogen und das zieht heute halt das Thema immer noch, oder?
Ja, aber wieso zieht denn das? Also das finde ich jetzt schon spannend. Sind wir noch nicht so genug aufgeklärt, dass man irgendwie sich ein bisschen mal drüberstehen kann und irgendwie...
Ist das bei uns am nächsten ist, oder? Es ist wirklich einfach, es ist täglich da, es wird morgen fällt an und das Thema ist da. Also ich meine, es ist einfach so etwas, was so.
Aber es ist ein Tabuthema.
Moment, es gibt ein Tabuthema, aber das Tabuthema, also Hygiene ist sicher kein Tabuthema. Das ist sicher, also das gehört wer über also so Rasur und all das Zeug, das gehört nonstop verbraten. Bei jedem Modeinterview, wie lang darf der Bart sein von mal, wie viel ist ein schön gestutzter Schambereich und rasieren sich jetzt Männer an und so. Das ist wirklich, das kommt dauernd vor. Schmutz, also unhygienisch stinken, ist da im Prinzip, also das Grusige, ist da so das Tabuthema ist, normal kennen. Ich weiß nicht, ob das in meinem Kopf ganz konkret zusammen mit Hygiene, also ich meine, ja, wenn jemand da ist und er stinkt oder so, dann hat man ja auch schon ganz einfach Schwierigkeiten. Also wenn jetzt jemand von uns irgendwie extrem stinkt, würde man das wahrscheinlich auch nicht sagen, oder?
Also es ist ja, die sagt ja selber auch, es ist ja nicht ein grundsätzliches Tabuthema. Es ist auch bei Frauen ist ein Tabuthema. Also wenn der Mann sich mal zwei Tage nicht waschen tut oder so, oder nach dem Sport ein bisschen intensiv schmeckt, dann hat das ja durchaus auch noch eine attraktive Seite, wenn sie ein bisschen schweißen, es schmeckt ein bisschen nach Arbeit. Es geht ja da um Frau, die nicht darf stinken, Frau, die nicht darf Haar haben.
Und es ist vor allem schon das Thema, wo sehr mit Scham bereit ist, oder? Wenn es mir irgendwie verwünscht wird, wie man ein Böck ist, oder? Von einem Bekannten, und das ist peinlich. Oder all die Sachen, die man mit Scham, oder wenn man merkt, dass man stinkt, oder? Irgendeinen Grund, oder? Oder jemand anders, und wir überlegen, wie man es dieser Person sagt, wenn man es dieser Person sagt. Also es ist, von der her ist man, und es ist etwas, was es total umgeht, und wo etwas Sinnliches, und wo halt auch mit dem Näher oder weiter mit Sexualität zu tun hat, oder? Irgendwo ein sehr spannender Bereich, oder? Und wo man es, wo jeder nachkennt.
Mhm. Ja, eben. Und es betrifft ja vor allem Frauen. Also sie sagt ja auch, dass die Männer sehr viel auf einer natürlicheren Art und Weise mit Sexualität aufwachsen als eine Frau. Also auch die Gruppenspiele da unter den Buben und das bei den Frauen, das macht man nicht. Und wenn man es macht, dann hat es immer sehr einen komischen Charakter. Jetzt, eben wie gesagt, Robert, ist denn so, dass das WC-Innenleben, ist das denn überhaupt relevant? Also müssen wir, und Charlotte Roach sagt ja 70% autobiografisch. Also sie hat ja so ein bisschen uns wie ein Thema aufgezogen, wo wir uns jetzt darauf stürzen. Aber wird man in zwei Jahren noch über das Buch schwätzen?
Man darüber wird schwätzen. Das weiss ich nicht. Wahrscheinlich wird man sie dann schon immer im Kontext von vielleicht einer neuen Bewegung erwähnen kann sein, ich weiß es nicht. Ich denke, ihr Erfolg ist jetzt nicht nur durch das Buch begründet, sondern sie ist ja lange schon vorher in den Medien gewesen und ist ja schon vorher frech gewesen und provokativ und hat Sachen immer irgendwo so ein bisschen an die Grenze gebracht. Darum denke ich, dass sie also nicht wegen dem Buch jetzt irgendwie. Ich glaube, das Buch ist so etwas, wo man, man redet jetzt drüber, weil alle drüber auch reden. Ein Stück weit. Also, es hat durchaus gewisse Sachen, die extrem aktuell sind. Also, ich denke, genau, also, beziehungsweise, wo eigentlich immer aktuell sind, so das Frauenbild, das heisst, Frau, die sich halt sehr an irgendwelchen Modeheftchen orientiert und genau irgendwo an einem Stil und möglichst kein Haar, möglichst nicht stinkt, einfach irgendwie so ein bisschen Gummipuppenmäßig mühend aussehen. Aber jetzt muss ich mich fast korrigieren, aber das hat's nämlich schon, das gibt zum Beispiel auch in anderen Kulturen. Also teilweise zum Beispiel in gewisser alte islamische Kultur ist das auch normal, dass sich irgendwie alle immer rasieren. Also von dem her, das ist auch nicht etwas Neues. Das ist ein bisschen,
ja, nicht nur das, gell?
Was, nicht nur das?
nicht nur das Rasieren, gell, in anderen.
Wechsel, was jetzt?
Kultur dann nur noch dazukommt.
Also, wir machen ja traditionsgemäß immer am Anfang, den Einstieg machen wir so eine sogenannte Befindlichkeitsrunde, wo jeder sagt, was ihn besonders begeistert hat am Buch. Jetzt tun wir doch das noch kurz nachholen. Sascha, wenn du jetzt einem Kollegen willst, das Buch empfehlen und du müsstest die zwei Sätze vorstellen, was würdest du besonders für ihn haben? Was wäre der Marketing-Slogan?
Wie offen das ist. Also, am meisten beeindruckt mich an dem Buch, dass es, dass es ziemlich ungefiltert ist. Also, dass die Art, wie sie die Sexualität spricht, spannend ist, wie sie über ihren Sex, also über ihr Geschlecht spricht, spannend ist, weil es so offen ist, auf eine Art und Weise, als würde sie über einen ganz, ganz gewöhnlichen Gegenstand reden. Das heisst, sie muss sich fast nicht bemühen. Also, von dem Buch heisst es, sie ist literarisch nicht wahnsinnig, nicht eine sehr hohe Qualität. Finde ich irgendwo nicht. Der Prinzip ist eigentlich, also der ganze Witz ist eigentlich, wie sie über das redet, das macht sie derart unspektakulär eigentlich. Wie sie das ganze Thema aufbereitet, wie sie die ganzen Sachen abhandelt, detailliert, genau, als würde sie etwas ganz Normales machen, als würde sie etwas ganz unprätentiöses machen. Und das ist eine Herausforderung, das zu lesen, weil man immer wieder hin und her gerissen ist zwischen dem, dass man sich sicher auch manchmal ekelt, aber auch fasziniert ist von dem, weil sie so gut greift, weil sie so präzise, unaufgeregt ist irgendwo. Dem Buch bund kein Skandal irgendwie jetzt drin. Also würde ich sagen, tara, ich habe jetzt nicht zwei Sätze nicht wirklich gehabt, das ist es eigentlich, dass das offene, einfache, mitreißende, wie sie über Sexualität redet, über die eigene Sexualität redet, und dass das etwas sehr Anregendes hat, ja.
Simon?
Also ich würde dem Kollegen sagen, was jetzt, du musst dich einloggen, du gehst auf YouTube, gehst Charlotte Roach ein und Feuchtgebiete und dann schaust du mal 20 Minuten die Filme an und dann ist das Buch. Ich habe sie umgekehrt in Reihenfolge gemacht.
Also, zuerst YouTube und dann das Buch.
Dann das Buch. Okay. Weil das Buch, das, was du gesagt hast, die Natürlichkeit, das hat mich total fasziniert, oder? Das ist eine Frau, die blendend daherkommt, eine hübsche Frau, eine charmante Frau mit Witz. Und wie sie über das Thema redet, hat mich völlig fasziniert und hingerissen, oder? Wie geistreich und wie selbstverständlich das Thema im Fernsehen meistens einfach oft peinlich oder langweilig oder so ist. Und das ist auch wieder der Ton vom Buch, oder? Ich habe allerdings, unmittelbar über das Thema redet, habe ich das als authentischer und frischer erlebt als jetzt im Buch selber, oder? Und wenn ich das Buch kaufe, kann ich mich als Vödelbürger, oder als Vödelbürger, wie man da in Deutsch sagt, alten, oder ich habe mich noch fast von hinten an das Büchergestell angepirscht, oder, wäre ich eine Verkäuferin gekommen, und gesagt, es ist nicht für mich, es ist für einen Zirkel, oder? Also, ich habe fast nicht gewagt zu kaufen, aber unterdessen ist, glaube ich, die Scham ein bisschen gefallen, weil ich finde, der locker Ton und der frisch und frech Ton, wo man doch wirklich kann grinsen. Also, in 15 Jahren wird man nicht mehr viel von diesem Buch hören, oder?
Robert, was sind deine faszinierenden Punkte?
Ich denke, es ist ein Buch, das mit einer kindlichen, aber doch irgendwo erwachsenen Haltung an das Thema angeht. Kindlich, weil sie versucht halt ohne all diese Zwänge oder also es gibt so eine Szene, wo mir schon noch so ein bisschen raussticht, ist so das Kindliche, sie hat so die Avocado-Kerne, die sie züchtet und aber auch als Dildo braucht. Und es hat sehr etwas Spielerisches drinnen. Und das finde ich eine von den schönsten Szenen eigentlich im ganzen Buch, wo sie sehr ungezwungen an das Thema angeht mit der kindlichen Haltung. Also ich würde das Buch in dem Sinn so empfehlen, was sind unsere Zwänge? Also, wie kann man ein bisschen unzwungener auch mit dem Thema umgehen? Also, das ist so ein bisschen das Erleuchtende eigentlich von dem Buch.
Gut, jetzt nochmal ein kurzes Stück Musik und dann können wir uns ja mit dem Feminismus auseinandersetzen. Gut. das Züchten von der Avocado. Der Feminismus, wenn wir in 2 Minuten ins Gleiche kommen. Ist aber doch auch natürlich ein Thema rund ums Buch. Sascha, du hast jetzt das gerade kurz in die Diskussionsrunde, da, wo das auch noch gelaufen ist, reingebracht. Das Züchten von Avocado, die Szene hast du sehr schön gefunden. Hat dich das ein bisschen sensibel berührt?
Es, ja, natürlich. Ich bin insofern, einfach, was dem Buch so schnell drin ist, es, was irgendwie noch, deswegen bin ich froh gewesen, dass der Robert das auch angedeutet hat. Ich finde, das Buch hat eine ungemeine Zärtlichkeit. Das ist, das hat wiederum damit zu tun, dass die, dass Charlotte nicht aggressiv schreibt, über das Thema schreibt und nicht immer wieder sich extreme Szenen herbeisucht. Also in dem Buch gibt es keine, nicht irgendwie eine Vergewaltigung, und sie ist auch nicht irgendwie das Opfer von einem sexuellen Trauma. Sie hat schon das Geheimnis. Es gibt schon etwas, wo schwierig ist, wo nicht ganz klar ist. Vielleicht auch, natürlich auch das Kind ihrer Familie natürlich, dass sie auch bestimmte Sachen bricht, die mit ihrer Erziehung zu tun haben und so. Aber dass es Szenen gibt, auch die Liebesgeschichte mit dem Pfleger, die sich ganz, ganz langsam eigentlich annähert, und auch über die Avocado kennen, wo sie ja wirklich sehr, sehr liebevoll, und das ist ja recht eine komplizierte Sache, irgendwie da wie so aufbewahrt, und das wie zu ihrer Familie wird, irgendwo ihr sehr nahe ist. Und in diesen Szenen, also eigentlich in diesen Momenten, die ja im die ja sehr im Konkreten jetzt spielen, also die nicht irgendwie retrospektiv sind, also nicht nach hinten, nicht sie erinnern sich etc., sondern das ist das, was sie auch macht jetzt da im Spital und so, gibt es einfach etwas sehr Neues, etwas sehr Zutrauliches. Das heisst, sie hat irgendwo in sich selber, und deswegen habe ich wieder nochmal auf die Geschichte zurückgekommen, weil das spannend, weil das irgendwo eine faszinierende Figur ist, weil sie in sich selber sich, genügt oder genügen muss. Und in dem Spital dort, wo sie ja bleiben will, also sie könnte ja irgendwann schon relativ lang raus, sich eine Art Idealheim irgendwo aufbaut. Und dort die Art, also so ein Wunsch, die Heim irgendwo aufbaut. Und dort gibt es in dem Buch halt auch etwas sehr, ein sehr zärtliches Element, ein sehr sensibles Element, wo die Protagonistin auch nicht lächerlich, also sie macht sie nicht lächerlich, und sie macht nicht irgendwie, sie macht nicht so wirklich abartiges Zeug. Sie macht einfach Zeug, wo man nicht unbedingt so einfach nachvollziehen kann. Und das eben so, ihr traut man irgendwie. Also man weiß, dass es nicht eskaliert, oder? Also, die ganz viele Bücher, wo es um das geht, vor allem aus Frankreich, da können wir nämlich den Bogen zum Feminismus stellen, dass es auch einen sexpositiven Feminismus aus Frankreich gibt. Das ist der Gewaltding. Also Frauen können mit Sex Gewalt ausüben, irgendwie auf Männer und sowas. Und das Ölbergzeug und so, das ist sehr viel stärker verbunden mit Misshandlungen und sowas. Und sowas, ja, ich will dem Thema jetzt auch nicht gerecht, oder? Aber, dass da etwas in ist, was sehr positiv ist, was mit viel Zuneigung verbunden ist, das ist auch etwas, was irgendwo mitschwingen soll, wenn man das Buch sieht. Und dass sich da von der Runenschrift mit der Feuchtgebiete als Titel auszeichnet, das sehe ich jetzt gerade erst, das ist ja dann nochmal ein Thema, gell? Ja.
Abgesehen davon, also mir jetzt gerade animiert, das ist ja sehr genau beschrieben worden, wie man die Avocado, zum Keimenland bringen, ja, oder? Das ist ein riesen Prozedere mit Tiefkühlfach, und ja, das jetzt, bei mir steht auch eine Avocado-Kerne auf dem Fensterbank, und, wir schaffen
sich nicht,
muss man die, also ich wollte da einpflanzen und das soll nachher ein Bäumchen werden, Sascha. Und, aber schon gut. Und ich habe es ausprobiert, so, sie beschreibt es noch eindrücklich, wie man atmet zuerst an die Röchnen, dann tut man die Haut wegkratzen und sie geht dann wirklich so richtig unter die Fingernägel und so, dass man den blühtet und wirklich wehtut und es ausprobiert, das ist tatsächlich so. Es ist total eklig, wie die Haut in die Finger reinfahren.
Hast du das auch gemacht?
Ja, hast du auch gemacht.
Nein, ich habe es nicht gemacht. Nein, ja. Ich möchte schnell nochmal auf das Feine, das ist das eine von dem Buch. Das andere ist, aber schon auch so ein bisschen Gewalt an sich selber. Also du sagst, es kommt keine Gewalt vor. Ich finde, es kommt durchaus Gewalt vor, und zwar so ein bisschen die an sich selber. Und zwar dort um die Szene, wo sie irgendwie versucht, länger in dem Spital zu bleiben und sich noch zusätzlich verletzt, damit sie ein Jahr länger in dem Spital kann bleiben. Ich meine, das ist schon ein recht, also recht eine Straubi-Szene. Sie verletzt sich eigentlich an dem Ort, wo sie sich schon vorher schon mal verletzt hat, noch so mal dermaßen, dass sie einfach irgendwie nur noch blutet und muss irgendwie nähen. Also,
und dann braucht es Piercing und die Sterilisation. Also, auch ein bisschen also, in der
befürchte ich, dass sie auch ein einen Trend aufnimmt, oder? Das Selbstzerfleischende, dass man sich auch Verletzungen antut, dass man sich pierst zum Beispiel, dass man sich Tattoos gehören vielleicht auch in ein Verwandtsthema, dass man mit dem Körper schonungslos umgeht. Ist das auch ein Punkt vom Buch, wo eventuell auch zum Tragen kommen?
Ja, also ist es sehr ambivalent, oder? Also einerseits ist die Charlotte Roach bekannt dafür, dass sie genau gegen das antritt, oder gegen das übertriebene Körperhygiene, andererseits oder auch gegen die Rasur, andererseits ihre Protagonistin rasiert sich exzessiv.
Es geht nicht um Körperhygiene, es geht um den Umgang und um die Sorgfalt. Also die Szene, wo sie sich zum Beispiel da nochmal verletzt, um erst ein bisschen länger im Spital zu bleiben, ist ja grauenhaft beschrieben, wo sie da
auf aber das verweist ja auf das Hauptthema, oder? Und es hat ja auch zum Teil den Interviews betont, es geht ihr eben sehr um die Geschichte, um die Scheidungsgeschichte, oder? Und sie sind ja auch, mit 5 sind sie von ihren Eltern, also ihre Eltern trennt, und sie haben einen tiefen Wunderschlag und sie haben wirklich die Sehnsucht, immer noch, sie tragen sich die Eltern zusammenzubringen und fühlen sich immer noch schuldig, irgendwo durch, weil ihre Eltern nie gesagt haben, du bist nicht schuld, dass wir uns getrennt haben, oder? Und das ist ja, das geht ja auch, und das schreibt sie auch sehr explizit im Buch. Und da tue ich natürlich die Kritik an, finde ich natürlich das Buch nachher eher schwach. Weil es ist rührselig, es ist ein bisschen kitschig, es ist manchmal auch witzig, es ist auch etwas Herziges. Es hat auch ein paar rührende Szenen, aber im Ganzen innen ist es irgendwie einfach
es geht nicht in die Tiefe, es tut das Problem von der Familiengeschichte irgendwie nicht ausloten, aber soll es das auch, also das freue ich mich irgendwie.
Aber ich glaube nicht. Wieso tut sie das ganze Hygienezeug, da hätte man aber auch ein Sachbuch drüber schreiben können, oder in einer anderen Form. Wieso kommt die Scheidungsgeschichte? Wieso läuft das so als Parallel?
Also ich glaube, das ist wirklich ein Zusammenhang. Also ich denke, sie ist schon ein Stück weit auch verwahrlost. Also im Sinn von, vielleicht ist auch nie so eine Mami rum gewesen, wo ihr immer gesagt hat, dass sie stinkt. Oder so. Oder, dass sie, also ja, vielleicht hat sie irgendwo, also jetzt die fiktive Figur, also ich spreche jetzt nicht von der Autorin, sondern ich spreche jetzt mal von der fiktiven Figur, die in dem Roman vorkommt. Vielleicht hätte sich irgendwo so eine kindliche Haltung zu all ihren Körperausscheidungen und so bewahren, vielleicht genau aus einem verwahrlosten Grund, hat mir nee, ihr gesagt.
Also psychologisch kannst du sagen, die Mutter war total hygieneversessen und sie ist auch in Opposition mit zu dieser Mutter, oder
auch, ja,
als Ablösung, als Rebellion, als einfach Widerstand, das hat sie ja sehr, oder? Dass sie einfach ein rebellischer Charakter ist und wo.
Aber ja. Dass da ein Zusammenhang besteht, das glaube ich ganz sicher.
Sie lebt ja nicht aus, also sie führt ja so ein hygienisches Doppelleben. Also die Mutter, da steht ja an gewissen Stellen, dass sie weiss, dass die Mutter nicht im Bild ist, was denn tatsächlich auch mit ihr passiert. Also sie geht sich davon aus, dass die Mutter noch ein naives Bild von ihr hat.
Sicher nicht für sie.
Sie interessiert sich ja gar nicht. Genau, also ja. Sie ist ja ein Teenager-Mädchen. Aber zum Beispiel, sie lässt sich auch sterilisieren. Wieso macht sie das? Das habe ich mich auch ständig gefragt.
Ja, das habe ich mich auch so gefragt. Also das ist wirklich, das finde ich auch, also geht das auch ein bisschen die überspannte, einfach so eine überladene Richtung für mich.
Ja, also ich habe dann auch aus praktischen Gründen gefragt, wie das eigentlich so geht. Also wie alt ist das Mädchen? 18?
Sie hat gewartet, bis sie den 18. Geburtstag hinter sich gehabt und dann ist sie zum Arzt gegangen, weil sie dann keinen Unterschied von der Mutter gebraucht hat.
Ah, Mann, Vater. Geht das so einfach, kann man das ein zum Arzt gehen und die schneidet halt schnell durch? Oder, also ich weiß es nicht,
ob ein Arzt standardisiert würde, jetzt gerade beim 18-Jährigen
probieren, aber... Ich frage mich jetzt schon, was ist das für ein Arzt?
Und sie begründet, also nochmal zur Frage, sie begründet ja damit, dass sie sagt, dass sie den Kreislauf, wo sie durchbrechen, die Frauen ihre Familie sich immer scheiden, oder?
Nein, dass sie so früh schwanger wird. Dann will sie durchbrechen. Quasi ihre Mutter ist also extrem jung.
Schwanger geworden und hat sich dann noch getrennt. Und das hat dem Kind dann etwas so angetan. Also, ja, gut. Genau. Ja. Mhm.
Gut. Und dann haben wir noch zwei Männer, die auch noch sind. Das eine ist der Vater. Zu dem scheint sie noch eine bessere Beziehung zu haben. Und ein Bruder, der ja ganz am Schluss dann vom Buch gleich noch auftaucht. Was kann man zum Vater sagen?
Großes Schweigen.
Sie wird mit ihrem Vater ins Bett. Ja.
Gut, das ist auch dann noch das Thema, wo die. Sie scheint ja eine bessere Beziehung zum Vater zu pflegen, obwohl er über gar nichts kann schwätzen und auch gar nicht gern schwätzt und dann nach zwei Sätzen wieder abhält. Was ist denn so aus Ihrer Sicht, oder was finden Sie faszinierend an Ihrem Vater?
Also noch schnell etwas spannend, wenn wir mit dem Oedipus-Komplex angeschaut, ich habe ein paar Mal gedacht, wenn ich Freude das Buch können, also der Heldengeist, weil alle ja, von der oralen, analen Phase, oedipalen Phase, das kommt alles so dicht und so genannt drinnen vor. Und ja, sie verehrt ihren Vater und verzeiht ihm alles, obwohl das ein so ein steifer, sehr wortkarger, noch liebenswürdiger Typ ist, der aber auch sehr in seiner Arbeit drinnen ist, oder? Aber sie hat ihn sehr so ein auf einen Thron, auf einen, oder?
Mhm.
Und sucht Beziehung natürlich zu einem.
Aber ist denn der Inzest im Buch ist ja nicht auch gesucht. Also jetzt haben wir es ist ja das Buch so angelegt, dass wir ein paar Tabu brechen wollen, oder? Wir schalten ein bisschen Filme auf YouTube, wir gehen zum Stefan Raab, zum Harald Schmidt, haben da verschiedene Connections und jetzt tun wir auch das Buch füllen mit ein paar, wie soll ich sagen, Böllerschüsse. Ist der Inzest im Buch, ist das glaubwürdig oder ist das auch, dass sie da etwas zünden wollen? Eine Tragödie, oder? Wo man das Buch noch etwas aufhängen kann und den Tabubruch gibt es auch noch.
Nein, das ist ja überhaupt nicht ausgeführt, das ist ja nur so angedenkt und so von einer Art, aber auf die auch natürliche und so en passant und so, dass man das gar nicht auch schräg reinkommt und wenn man die Psychologie kennt, wenn man sich kennt, dass überhaupt nicht drin vorkommt.
Mit 18, also es ist ja nicht irgendwie 8 oder 9, sonst ist 8.
Ja, natürlich, aber
das ist immer ein Thema.
Ja, ja.
Viele Töchter catchen da ihre Vaterfiguren lang umeinander. Also,
jeder Mensch, bis in so ein Alter ist es irgendwo durch da, oder?
Ja gut, also ich kenne mehr Leute, die im Alter von den Eltern abgrenzen und dem Vater eine schwierige Beziehung pflegen,
ja, aber als wieso ist sie denn
vorschwärmen, dass sie gerne mit ihrem Dad ins Bett
würden. Ja, aber wieso ist sie schwierig? Also ich meine, man kann dort ja schon ein bisschen graben gehen, oder?
Gut.
Also ich meine, irgendwo, das ist doch so eine Grundproblematik, dass sich der Vater irgendwo von seiner Tochter irgendwo ein Stück weit auch irgendwann mal abwendet, wenn sie erwachsen wird. Und normale Töchter, also normal versteht man ja das nicht, oder? Also das ist doch immer so eine Grundproblematik zwischen Töchtern und Vätern. Dass dort ja irgendwann mal kommt die Tochter Brüste über und die Väter findet dann irgendwie, ja, nicht zu nahe, oder? Das ist eigentlich die Problematik, oder?
Gut, ja. Dann wäre es auch interessant, wenn wir natürlich noch eine weibliche Partnerin in der Runde haben. Vielleicht machen wir noch kurz nochmal ein Stück Musik, Luna Chicks, und dann... haben wir noch ein paar andere Themen. Gut, also erstens mal sind wir ja eine Männerrunde und zweitens mal tun wir uns nicht täglich mit dem Feminismus auseinandersetzen. Aber trotzdem, und vielleicht auch, wie das Buch selber halt nicht sehr viel hergibt, ist das ein Thema, das immer wieder angesprochen wird dann in den Literaturbeilagen und so zum Thema Feuchtgebiete. Jetzt... schafft sie denn, und da hat ja der Anspruch, der Feminismus aus dieser Schmuddelecke, oder wie man das so sagt, in den aktuellen Zeitgeist holen, wo sich auch Mädchen, junge Frauen könnten mit identifizieren.
Ist es
ein Buch, das junge Leute lesen und finden, Helene ist ein Vorbild? Oder so möchte ich auch sein, oder das tut mich prägen.
Also ich glaube nicht, Helene hat sprengt.
Das tut mich prägen, ja.
Ja, es ist nonkonform und einfach ein Gegengewicht zu all dem Zwang und wie man jetzt sein soll und so. Und das ist irgendwie, das kann befreiend sein, oder? Ja. Und für junge Menschen kann das befreiend sein. Und so Leute, die ich zum Teil kenne, die so nonkonform sind und ein bisschen spinnen und ein bisschen frisch vor der Leber her, ist mir persönlich, merke ich, wenn ich mit denen zusammen bin, das befreit mich, oder? Und das ist so auch so, wenn man es im Fernsehen sieht. Und von dort her, ja, vielleicht, im Feminismus kann ich nicht so viel dazu sagen, aber vielleicht ist das auch etwas für so wieder gewisse verkrustete Sachen, wieder mal einfach mal ganz frech einfach mal kaputt schlagen und, aber, oder, ja.
Also, ihr Feminismus ist insofern eine Form von Selbstbestimmungsrecht gegenüber etwas gegenüber dem Sachzwang, gegenüber dem Hygienezwang. Ich meine, das macht sich schwierig, weil das grenzt sich ja überhaupt nicht gegen. Also, das grenzt sich gegen das, wenn man das dann Feminismus allein schon nennt, jetzt, weil sie es macht. Also, weil sie es als Frau macht oder so. Weiß ich noch nicht, oder? Also, wenn es. Weiß ich nicht, ob das Buch wirklich in die Richtung geht.
Ja, sie sagt von sich selber und vom Buch und vom ganzen Thema, dass sie möchte Frauen vor sich retten. Erstens, klingt ihr das, oder ist es echt ein purer Marketing-Gag, der jetzt im Zusammenhang mit dem Buch aufgeleistet wird?
Ich glaube, ihr klingt das so nicht, weil ich glaube, die meisten, tun sich dann immer noch von dem ecken und finden sich, oh nein, Also, die ist vielleicht medial die Sprengkraft, aber es ist nicht ein aufklärerisches Buch.
Und sie hat, das ist auch die gewesen, was es beim Viva lang geregelt hat, den Dachlhaar zu rasieren, oder? Und hat nachher irgendwie einfach, sie hat dann selber gesagt, aber die Frau hat nicht die erste Stein geworfen. Und sie hat ungeheuer angefangen worden sich unter dem Druck, sie ist nachher zusammengebrochen, oder? Also sie hat das sehr so mit dem charmanten Lächeln so erzählt, oder? Das Ganze.
Sie ist sehr selbstbewusst Autorin, also es hat sehr so auf, wenn man sie so sieht.
Ja, und toll ist, sie alle die zum Teil so die literarischen Machos und so die Grossmühler, wie der Stefan Raab und, wie sie die einfach ganz alt lassen aussehen, oder? Und auch ganz, und nicht schlagfertig und von der sie ihre Eitelkeit trifft und die Verlegenheit bringt und das gibt einfach halt eine sehr starke Frau ab, oder? Also, ja.
Ja, sie nimmt ja auch in der Männerwelt auf, zum Beispiel geht sie ins Puff. So. Und sie sagt selber im Interview, sie hat da Feldstudien hat sie betrieben. Das heisst, dass sie das auch abgecheckt hat. Es wird auch sehr detailliert beschrieben im Buch. Und es ist ja erstaunlich, oder? Zum Beispiel, dass sie sagt, dass Prostitution oder Prostituierte selber eigentlich nicht Frauen nehmen als Kundschaft, sondern sich eigentlich nur den Herren stellen. Das ist ja eine interessante Sache, um das nachzulesen.
Wegen der Männer, weil die nicht gerne haben, nach ihnen oder vor ihnen eine Frau, zu der Prostituierte gehen.
Ja, und sie wollen ja auch nicht, also sie muss ja auch zu einer Tageszeit gehen, wo dann überhaupt kein Mann könnte theoretisch auftauchen in dem Puff, weil der wird wahrscheinlich gerade wieder abzotteln. Also sie geht dort wirklich an Themen an, wo die Leute auch ein Stück weit interessiert, wo man vielleicht auch ein bisschen voyeuristisch interessiert ist, aber für sie ist das ein Thema, ist das progressiv ins Puff zu gehen?
Nein, das ist natürlich, also das ist natürlich der ganze Medienhype und sie ist ein Medienprofi und das ist natürlich wahnsinnig telegen, wenn man so etwas kann erzählen und aber schlussendlich auch ein bisschen seicht oder irgendwie, weil es ist ja nicht, also das ist das Buch nicht unbedingt, ja, ich weiß auch nicht, also, ja. Es ist natürlich lustig zum Hören und interessant zum Hören, oder auch, wie sie auf der proktologischen Abteilung recherchiert und der ist dort hergegangen zum Teelschank und Gaffelschank und dann mit den Leuten hat angefangen reden, die dort waren, zum Teil sind ein bisschen einsame, zum Beispiel Männer, und die haben nachher ihre Geschichte erzählt, oder? Das finde ich noch fast interessanter als das andere ins Puff gehen. Wie viel das da genau stimmt, oder? Also, ich bin da auch so ein bisschen skeptisch, wie das da gegangen ist.
Ja, es ist eh kein Tatsache, also es ist ja einmal kein Tatsachen bricht, nicht alles, was die Protagonistin erzählt, muss man irgendwie hundertprozentig so und alles nehmen. Aber es sind vor allem, es ist überhaupt nicht brisant. Also sie schildert auch den Puffbesuch oder auch die Sachen nicht mit der Form von Brisanz, wo sie sagt da, sondern sie macht Lobbying, ja. Sie macht irgendwo Lobbying, aber sie stellt ja nie die, wo es irgendwie, also jetzt die Autorin macht vielleicht irgendwie Lobbying für das, dass, wenn sie sagt, sie mache die, sie sei für das oder sie sei für die Befreiung oder sie will das, die Sachen nicht. Für die Protagonistin selber, also die Figur selber, Helen, ist eigentlich nur extrem konsequent in dem, was sie tut, in dem, wo sie sich befindet. Und deswegen glaube ich, wenn sich Leute da damit, also wenn das Jugendliche lesen und sich irgendwo in der Mentalität abgeholt fühlen, also in einer Form, wie sie denkt oder mit welchen Problemen sie zu kämpfen hat, funktioniert das, ohne dass die dann unbedingt gerade so krasses Zeug irgendwie müssen machen. Also das ist eine andere Ebene, wo das Ganze vielleicht mehr öffnet, wo auf einer, wenn man jetzt so auf eine andere Ebene geht, wie man das Buch liest, natürlich für die Botschaft irgendwie wie empfänglicher macht. Also es macht einen so wie die Art, wie sie redet über das Ganze, die Art, wie sie das aufgleist, macht einen als Leser auch irgendwie empfänglicher für sehr viel Details, auch für Unterhaltung, auch für bestimmte Überlegungen. Insofern, Eckel, ja, was wahnsinnig nahe zusammenliegt mit Eckel, ist irgendwie in dem Buch immer, ich habe immer müssen lachen, wenn etwas Grusiges gekommen ist. Also ich habe wirklich immer irgendwie müssen, ich habe das irgendwie auch gehabt, es gibt Momente, wo man es einfach weglegen muss, weil es einfach zu viel ist. Aber dann muss man immer irgendwie wieder lachen. Es ist irgendwie in so einem Herzhaft irgendwie da drin, wo nicht der Bruch, also nicht der Tabubruch, eben nicht die Brisanz hat, dass er eine Botschaft mit sich trägt, sondern eigentlich ziemlich skrupellos irgendwo offen ist. Wenn sie findet, da hat es eine Botschaft, das kann ich irgendwie nicht. Ich wüsste nicht welche. Also.
Vielleicht noch zu der Jugend zurückkommen, oder? Also ich meine, was glaube ich schon Fakt ist, dass unsere Generation oder vielleicht die jüngere Generation schon viel mehr also einfach der Zugang zu pornografischem Material.
Ja.
Was?
Zugang zu pornografischem Material.
Ist sehr interessant, für junge Leute speziell. Also wenn ich wüsste, was bei 14-Jährigen alles auf dem Handy auftaucht. Eben, also meine, das ist
also meine,
das
ist
ja Dr. Ola Guggenbühl ist ja da.
Nein, das sehe ich ja selber auch. Also nicht in meinem Handy, aber.
Ja, ich finde ja bloß bedenken. Also,
dass man irgendwie auch dann immer weitergeht und irgendwie das und das ausprobieren und dieses und jenes, ist glaube schon anders. Also,
ja, aber das gehört ja wieder, das bringt jetzt auf eine ewige Jahr und nicht das auf die künstliche, auf die gestylte, auf die Welt, wo irgendwie auch gewisse Gefahren hat, wenn das irgendwie jemand ein 14-Jähriger irgendwelches Zeug sieht und sich den Sex so vorstellt. Es ist wirklich einfach so auf den Körper, also es hat schon zum Teil heftige Sachen, aber wirklich so auf Alltägliches, wo man täglich an seinem Körper erlebt, oder? Und also gegen Strich geht, und die Pornowelt ist oft so eine sehr ästhetische, künstliche, kalte Welt, oder? Und hier, das ist eher wirklich eine sehr natürliche und etwas Warmes und irgendwie etwas eben Erdiges und so. Darum hätte ich das eigentlich nicht, also, ja, finde ich, das ist das Gegenteil.
Ja, ja, also das Gegenteil, aber meine, ob das jetzt für die Jugend relevant ist auch, also es geht immer um das, also...
Gut, also wir können ja sagen...
Ob das Buch fetisch beliefert irgendwo, dann ist das so ein bisschen die Frage, ob das...
Ja, oder ob es auch eine Vorreiterin sein halt für...
Für eine andere Literatur über Sex, ja, da muss sich jetzt jeder, der jetzt in Zukunft über Sex schreibt, im deutschen Sprachraum dran messen lassen.
Als Standardwerk. Jetzt machen wir doch noch mal ganz eine kurze Pause und wir können ja sagen, ob es für uns relevant ist oder nicht. Und dann können wir ja eine Schlussrunde machen.
Ja, nein, die Regie hat gesagt, wir haben leider keine Zeit mehr für eine Pause. Ja, Musik.
6 vor 9. Gut, gibt es noch etwas, wo man muss da in den Raum werfen?
Wir schauen zusammen kurz.
Gibt es noch etwas, wo man muss in den Raum werfen?
Zusammenfassend. Nein, also...
Eben darum habe ich kein Stück Musik und dann Schlussrunde. Dann sind wir
drin. Ja,
Ich würde jetzt schnell mal die Schlussrunde anreissen.
Also, wir machen die Schlussrunde und gehen wir ein bisschen früher heute ein Bier trinken. Ist das richtig?
Ja.
Also.
Wem
kostet das?
Ist immer eine Frage in
anderen Schlussrunde. Sascha tut jetzt nochmal eine schöne Passage suchen und dann können wir mit der Schlussrunde so, schon anfangen. Wem kannst du das Buch weiterempfehlen, wem nicht? Und in welchen Ferien würdest du es lesen?
Hey, das ist ja jetzt die Frage. Also eben meine Grossmutter würde es sicher nicht empfehlen. Ich würde vielleicht jemandem empfehlen, der so ein bisschen den Arsch zusammenkneift. Für ein bisschen aufzulockern und so ein bisschen aus der Reserve zu holen und vielleicht auch so ein bisschen zu provozieren. Nein, ich wäre glaube ich ein bisschen vorsichtig. Und würde nicht das Buch selber kaufen und würde es weniger unter den Weihnachtsbaum legen oder irgendwie so sagen, das musst du jetzt unbedingt lesen und das ist jetzt mein Lieblingsbuch. Es ist für mich irgendwie auch so ein bisschen etwas, was man im Intim ein bisschen muss entdecken, das Buch, oder? Ja, und dann hast du noch gefragt, in welchen Ferien
das genau. Buch
lesen? Helsinki im Winter.
Robert.
Wem ich es würde empfehlen? so einen auftakelten Tussi würde ich es schon empfehlen. Unbedingt.
Kennst du das?
Eigentlich nicht, aber falls ich mal eins kennenlernen würde. Wo würde ich das lesen? Ich weiß nicht.
Im Nachtzug nach Lissabon?
Nein, eher nicht. Also,
bei einem Bier.
Also ich habe es im Bett gelesen. Ich finde, das Bett ist eigentlich auch ein ganz Ort, wo man das kann lesen kann.
Gut, sonst könnte man es ja im Badzimmer lesen, zum Beispiel.
Beim
täglichen Geschäft.
Ja.
Zum Beispiel beim Duschen. Ich habe einfach halt auch die Stelle genommen, mit der ich das Buch eigentlich gepackt habe. Das ist die Stelle, die ich vorab im Internet, beim Verlag. Dumo übrigens. Das Buch ist sowieso rosafarben, völlig unverfehlbar. Auch Aussage war, also auch dort im Netz zugänglich war und wo ganz konkret mit Duschen zu tun hat. Und die Szene ist eigentlich fast irgendwo. Wo fange ich an? Ja, ich muss aber schnell überlegen, wo ich anfange. Dann muss ich noch. Warte. Dafür setze ich mich immer im Schneidersitz in die Dusche. Bisschen zurückgelehnt, Po etwas hoch, dann fummel ich die ganzen Schamlippen zu den Seiten, wo sie hingehören und schiebe mir ganz langsam und vorsichtig den dicken Duschkopf rein. Dafür brauche ich kein Pure, weil meine Muschi bei der bloßen Vorstellung, dass ich mich gleich volllaufen lasse, Unmengen von hilfreichem Schleim produziert. Ich hasse parfümierte Gleitcremes. Wenn also der Duschkopf endlich drin ist, was wirklich lange dauert, weil ich mich sehr stark auseinanderdehnen muss, drehe ich ihn so, dass die Seite mit den Wasserdüsen nach oben zeigt, also Richtung Gebärmutter, Mund und Auge, oder wie das da oben heißt, wo ein Mann mit langem Schwanz bei bestimmten Stellungen leicht entgegenklopft. Jetzt wird das Wasser stark aufgedreht, ich verschränke die Arme hinterm Kopf, habe ja beide Hände frei, weil die Muschi den Duschkopf selber hält. Nach gefühlten 4 Litern drehe ich das Wasser ab und ziehe ganz vorsichtig den Duschkopf wieder raus, damit so wenig Wasser wie möglich rausläuft. Das brauche ich nachher noch zum Abspritzen. Mit dem Duschkopf klopfe ich so lange von meinen aufgespreizten, geschwollenen Vanillekipferln, bis ich komme.
Gut. Merci für den Beitrag, dann wissen wir jetzt definitiv, was wir in der Hand haben. Wem müssen wir empfehlen, wem nicht, Sascha?
Ich finde das wunderbar zum Weglesen. Ich kann es ohne Einschränkungen irgendwo weiterempfehlen, weil es ist irgendwo befreiend, das zu lesen. Ob es relevant ist oder nicht, weiß ich auch nicht genau. Aber es hat etwas sehr, sehr Befreiendes, das irgendwie so zu lesen.
Gut, merci, herzliches Dankeschön an die Runde und wir sehen uns Ende Juni wieder. Tschüss zusammen.